SRF 2 Kultur.
Reflexe, am Mikrofon Sascha Renner. Es klingt wie Science Fiction. Eine Bühne, so groß wie ein Fußballstadion, vollgepackt mit geheimnisvollen Licht, Klang und anderen Spezialeffekten. Geschaffen, um die Besucher in ehrfürchtiges Staunen zu versetzen. Das ist Chavín. Eine rätselhafte Tempelanlage hoch in den peruanischen Anden, 3000 Jahre alt und hier praktisch unbekannt. Das Museum Rietberg in Zürich stellt diese Anlage nun in einer umfassenden Ausstellung erstmals vor.
Ich glaube, das war ein regelrechtes multimediales Megaspektakel in diesem Tempel. Also man hatte Musik, man hatte Licht, die Architektur, die bildliche Kunst. Mit allen Sinnen erlebte man da eine Transformation und dass man in einen anderen Wahrnehmungszustand übertreten kann.
Rein die Geschichte, wenn sie nicht stimmten, habe ich gedacht, dann hat Peru Turismo eine super Werbeagentur angestellt, die sich diese Geschichte ausdenkt. Ein Tempel auf 3.500 Meter mitten in den Andenbergen, Zeremonialzentrum mit Musik umrahmt. Möchtest du dem auf die Spur gehen?
It's absolutely exciting. As an archaeologist, the experience of working in Chavín is so dramatic. The amount of things that you find. And perhaps most importantly, the way Chavín reveals new things to you every year.
Unglaublich spannend sei die Arbeit in Chavín, gibt der amerikanische Archäologe John Wick zu Protokoll. Die schiere Menge an Funden, das Wissen, das die Anlage Jahr für Jahr preisgebe, das sei außerordentlich. Alle drei Gesprächspartner in dieser Sendung, neben John Rick, Ausstellungskurator Peter Fuchs und der Musiker Michael Fluri, teilen diese Begeisterung. Sie sind sich einig, Chavín ist nicht nur eine ganz außergewöhnliche Tempelanlage, sie steht auch am Beginn einer neuen Epoche in der Menschheitsgeschichte, die sie wesentlich mitbegründet hat. Bei uns ist die Chavín-Kultur jedoch praktisch unbekannt, im Vergleich etwa mit den viel populäreren Inka, die erst kurz vor der Eroberung durch die Spanier zur Blüte gelangten. Chavín ist viel älter, mindestens 3000 Jahre alt. Noch bevor in Ägypten die Pyramiden gebaut wurden, errichteten Indiopriester hier monumentale Zeremonialzentren und feierten rauschende religiöse Feste. Chavín gilt als die andine Mutterkultur, wie Ausstellungskurator Peter Fuchs festhält.
Zur Chavín-Zeit, also wir sprechen Ende 2. Jahrtausend und dann das 1. Jahrtausend, das ist die Zeit, wo man das Kunsthandwerk nachvollziehen kann. Also man sieht, es gibt spezialisierte Kunsthandwerker, also es wurden Goldobjekte geschmiedet, es wurden hochwertige Textilien gewebt, es wurden Keramiken getöpfert in höchster, bester Qualität, Steinmetze waren am Werk. Das alles spricht von einer sehr komplexen Gesellschaftsstruktur, die das auch zuließ, weil solche Menschen mussten dann auch der täglichen Arbeit entbunden sein. Es waren nicht noch Bauern nebenbei, sondern es waren spezialisierte Handwerker und das ist Chavín zum ersten Mal. Und was in Chavín erfunden wurde, die Bildsprache, die Formen der Keramikgefäße, das hat dann sehr lange Tradition und wurde von späteren Kulturen, Moche, aber auch eben Wari, 1000 nach Christus immer wieder aufgegriffen. Und von dem her kann man schon sagen, dass sich zur Chavín-Zeit etwas ganz Wesentliches abspielte.
Die Geburt des Kunsthandwerks, die Herausbildung einer komplexen Gesellschaftsordnung, das lässt sich in der Chavín-Zeit zum ersten Mal deutlich beobachten. Mit einem Mal entstanden damals gleich mehrere dieser riesigen Zeremonialzentren, das größte in Chavín, 500 Kilometer von der peruanischen Hauptstadt Lima entfernt. Der Ort für die Anlage wurde mit viel Bedacht gewählt.
Chavín ist zuallererst sicher der Ort ganz zentral. Wo ist überhaupt dieser Tempel? Der ist inmitten der Anden auf über 3000 Meter an einem gefährlichen Ort. Das ist schon mal eine Aussage, das spürt man, und Körper und Geist und dann, wenn man dorthin kommt, hat dieser Ort an sich schon eine Bedeutung. Es sind zwei Flüsse, die zusammenkommen. Tinqui heißt das in der Quechua-Sprache. Das ist ein heiliger Ort. Auch das hat sicherlich eine große Ausstrahlung, wenn man sensibilisiert ist darauf.
Besucht wurde dieser heilige Ort von Pilgern aus den entlegenen Küstenregionen. Es war ein beschwerlicher und gefährlicher Weg. Auf schmalen Pfaden stiegen sie auf 3200 Meter hoch durch ein Tal mit einem reißenden Fluss. Was sie dort aber mit allen Sinnen erlebten, lohnte offensichtlich die Strapazen. Ein Bauwerk, das seine Besucher über mehrere Plätze, Treppen, Gänge und Schächte ins Tempelinnere zum Allerheiligsten führte. Peter Fuchs schildert den Weg dorthin.
Wenn man die Architektur beobachtet und studiert, dann ist augenfällig, dass der Architektur eine Steigerung inhärent ist. Also man betritt die Anlage, indem man zum rechteckigen großen Platz hinuntersteigt. Dieser Platz ist offen, man hat im Hintergrund die Tempelfassade, die sehr mächtig wirkt von diesem Platz. Der Platz kann viele Leute aufnehmen, man hört im Hintergrund noch etwas den Gebirgsfluss rauschen, man sieht die Berge rundherum. Man ist also schon in der Anlage drin, aber noch nicht ganz. Und dann geschieht eine sukzessive Steigerung und eine Selektion der Beteiligten. Jene Leute, die in den runden Platz dann gehen konnten, der weiter Richtung Tempel sich befindet, das waren schon stärker privilegierte Menschen. Und wenn man in diesen kreisrunden Platz hinabsteigt, dann verliert man den Horizont. Die Geräuschkulisse verschwindet, den Fluss hört man nicht mehr. Die Berge rundherum sieht man auch nicht mehr. Man wird wie von den Tempelgebäuden umarmt und tritt ein in eine intimere Atmosphäre. Und dort nahmen die Teilnehmer auch psychoaktive Substanzen ein. Das zeigen uns die Reliefs. Also man begegnet dort in diesem runden Platz plötzlich Mischwesen-Reliefs, die Mensch-Tier-Mischwesen zeigen und auch Prozessionsteilnehmer, die psychoaktive Pflanzen mit sich tragen. Und als drittes kommt dann das Tempelinnere, also die engen Gänge, die sehr labyrinthartig angelegt sind. Man verliert in diesen Gängen völlig die Orientierung, man wird eingenommen vom Tempel, man weiß nicht mehr, was links, rechts ist. Und am Schluss, am Ende, im Zentrum dieses Gangsystems befindet sich der Lanzon, dieses 4 Meter hohe Götterbild. Ein Monolith, der noch an Ort und Stelle steht in Chavin, als einzige Götterstatue in Amerika. Und das war sicherlich der Höhepunkt des Erlebnisses, des Tempelbesuches und ein ganz exklusiver Event.
Die Ausstellungsarchitektur im Museum Riedberg ist eben diesem Parcours nachempfunden. Große, originale Steinskulpturen und Reliefs von Mischwesen sind so platziert, wie sie auch die Pilger vor 3000 Jahren sahen. Eine Serie von Steinköpfen illustriert etwa die Verwandlung eines Menschen in ein göttliches Jaguarwesen unter Drogeneinfluss.
Diese Köpfe, die zeigen einen Transformationsvorgang von einem Menschenwesen hin zu einem Menschtier und dann gänzlich zu einem Jaguarwesen. Das beginnt mit einem Menschenkopf, bei dem sich die Mundwinkel nach hinten ziehen. Das weiß man, dass das geschieht, wenn man meskalinhaltige Pulver snifft, also über die Nase einnimmt. Und das haben sie gemacht. Man weiß, dass man den San Pedro-Kaktus, der meskalinhaltig ist, in feine Scheiben schnitt, trocknete, pulverisierte und das konnte man dann sniffen. Die Mundwinkel ziehen sich nach hinten. Als nächstes ein weiterer Kopf zeigt dann, wie die Nasenschleimhaut ausläuft. Das ist ein weiterer Schritt in diesem drogenähnlichen Zustandserreichung. Und als drittes wandern dann die Augen nach oben. Es wird ein Kontakt zu einer anderen Welt aufgenommen. Das Wesen kriegt Reißzähne, Eckzähne und verwandelt sich sukzessive in ein Jaguarwesen. Und das zeigt wahrscheinlich symbolisch das Erreichen eines anderen Wahrnehmungszustandes, um mit übermenschlichen Kräften Kontakt aufzunehmen.
Eindrückliche Bildfriese trugen im Zusammenspiel mit den Drogen dazu bei, dass man sich in eine übernatürliche Welt versetzt fühlte.
Es gibt ein ungesichertes Zitat, das Picasso sehr stark von Chavin beeinflusst wurde. Und wenn man die Chavin-Kunst anschaut, dann versteht man auch, was das meinen könnte. Also man sieht, Chavin lebt von Spiegelungen, Auffaltungen. Also Gesichter werden nicht einfach nur als Gesichter dargestellt, sondern man kann sie häufig von oben und von unten anschauen. Man kann eine Gesichtshälfte abdecken und hat dann einen perfekten Profilkopf. Sehr viel kommen eben Mischwesen vor. Jaguar-Menschwesen, Vogel-Jaguar-Wesen. Man sieht Jaguarköpfe mit einem Schnabel vorn dran, falkenartige Greifvögel, die dann wieder Reißzähne haben, wie ein Jaguar. Die Mischwesen, die sind sehr wesentlich. Und dann eben, wenn man an die Keramiken denkt, die man im Tempel gefunden hat, drachenartige Kreaturen, die wirklich aussehen wie aus einem Märchenbuch, Drachenwesen, krokodilartig, mit Schwanzflosse aber dann. Chavin, glaube ich, ist ein Ort der Welterzeugung, nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Glaubenswelt und in der gesellschaftlichen Struktur.
Ferner kamen ausgeklügelte Lichteffekte in der Tempelanlage zum Einsatz. Peter Fuchs.
Bei den Ausgrabungen hat man Spiegel gefunden und das sind Kohlegesteine, die man sehr fein schleifen kann, dass sie Licht reflektieren. Und diese Scheiben hat man in ganz engen und gezielt angelegten Schächten eingesetzt, um Licht ins Tempelinnere zu führen. Und nicht einfach irgendwie, sondern man hat eine ganz große Dramatik erzeugt. Da muss man sich aber nicht vorstellen, dass das dann taghell war in diesen Tempelgängen, sondern es war sehr düster, es war nahezu dunkel und dann kam ein feines Licht. Und wenn man sich dann nach innen bewegt und sich die Augen langsam dann an die Lichtverhältnisse anpassen und man dann eben beginnt, diese Wesen zu erkennen und zu erahnen, die dann im Inneren dieses Tempels standen, dann verleiht das Eindruck.
Das aber vielleicht erstaunlichste Phänomen sind die Wasserspiele. Auf Kommando aktivierbare Fontänen und unterirdische Kanäle, die ein bedrohliches Donnergrollen erzeugen, wenn sie mit Wasser geflutet werden. Das ist beeindruckende Ingenieurskunst.
Etwas vom Interessantesten überhaupt in dieser Tempelanlage ist, dass eigentlich das Ganze begann mit einem Masterplan. Also man hat unterirdische Schächte angelegt, Schächte, die verschiedene Zwecke hatten, also zum einen die Wasserabfuhr von Grundwasser, dass es keine Spannungen gibt im Gemäuer. Zum anderen aber sicher auch, und das wissen wir, hat man künstlich zwei Flüsse zusammenfließen lassen. Man hat sich also diesem heiligen Prinzip, dass der Zusammenfluss eine göttliche Bedeutung hat, dem hat man sich bedient. Das ist natürlich eine Anmaßung, da muss man den Göttern schon sehr nahe stehen, um das machen zu können. Und unter den Gängen, den unterirdischen Gängen dieser Tempelanlage, hat man Wasser hindurchgeführt und ein wichtiger Zweck dieser Wasserhindurchführung war sicherlich das Geräusch. Also das hört sich wie Donnergrollen an, wenn man da in hohem Tempo Wasser durchfließen lässt. Und das hat sicherlich im Inneren dieser engen Tempelkammern und Gängen, wenn darüber dann dieses Wasser hinwegbrauschte, das hat sicherlich sehr stark getönt und Eindruck gemacht.
Bewusstseinserweiternde Substanzen, visuelle Kunst, Bildhauerei, Lichteffekte, Ingenieurskunst. All dies spielte in Chavin Hand in Hand. Und noch ein weiteres Gestaltungsmittel, die Musik. Reliefs an den Wänden der Zeremonialanlage zeigen Menschen und Mischwesen mit Muschelhörnern am Mund, gefertigt aus einer Meeresschnecke. Als man 20 dieser Muschelhörner 2001 tatsächlich ausgrub, war das eine Sensation. Sie sind intakt und spielbar. Der Schweizer Jazz-Posaunist Michael Fluri hat gelernt, dieses vergessene Instrument zu spielen. Zu unserem Treffen im Museum Rietberg hat er eines der Muschelhörner mitgebracht.
Es ist eine echte Tieresmuschel, Meeresmuschel, ein bisschen bearbeitet, den Spitz abgeschnitten, abgeschliffen, dass man es an den Mund ansetzen kann und blasen kann und verziert mit der Bildsprache Chavins.
Fluri stand vor einer schwierigen Aufgabe. Er musste ein unbekanntes Instrument spielen lernen, zu dem es weder lebende Meister noch Literatur gibt. Schon die ersten Versuche offenbarten dem Posaunisten eine auffällige Eigenheit des Muschelhorns.
Was lustig ist, die allerersten Versuche habe ich zu Hause in der Küche gemacht, weil ich damals gar keinen Proberaum hatte. Und da begannen wirklich Rohre mit zu vibrieren. Also Besteckrohre. Irgendwie sind das so ursprüngliche Schallwellen, die sehr unkontrolliert schwingen.
Mit dem Instrument in seiner Hand demonstriert Michael Fluri diesen Effekt. Obwohl nur 20 cm lang, produziert das Muschelhorn einen pochenden Klangteppich, der das Zwerchfell vibrieren lässt. Durch tägliches Üben entdeckte Fluri das erstaunlich breite Klangrepertoire des Instruments.
Da hatte ich zu Beginn verschiedene Strategien, um diesen Muscheln näher zu kommen. Begonnen hat es wirklich im Proberaum. Und ich konnte schon von der Posaune her, von der Methodik der Posaune her, konnte ich viel ableiten. Ich wusste, ein Blasinstrument, Voraussetzung ist tägliches Üben, damit sich ein Ansatz bildet, damit man die volle Kontrolle über ein Instrument hat. Ist wie täglich im Minimum eine halbe Stunde spielen, so hat's begonnen.
Das Muschelhorn ist ähnlich wie das Alphorn auf seine Naturtonreihe beschränkt. Klappen, Züge oder Ventile gibt es nicht. Dennoch gelingt es erfahrenen Blasmusikern wie Michael Fluri, den Ton zu variieren und Melodien zu spielen.
Jede kleine Neuentdeckung war sehr aufregend. Wie zum Beispiel Das ist auch ein Analogieschluss von der Posaune. Auf der Posaune hat man 7 Zugpositionen, auf der Zugposaune. Auf der Muschel ist es dasselbe. Man kann mit verschiedenen Handpositionen statt Zugpositionen bis zu einer Quarte den Klang runterstimmen. Können Sie mal zeigen?
Nachdem der Musiker das Instrument beherrschen gelernt hatte, ging es ans Eigentliche. Michael Fluri entwarf 3 unterschiedliche Klangbilder für die 3 Hauptareale des Tempels. Den großen rechteckigen Platz, den kleinen runden Platz und das unterirdische Labyrinth im Tempelinnen. All diese Räume haben eine eigene Klangcharakteristik.
Wie eine Annahme für einen dramaturgischen Verlauf einer Zeremonie. Das beginnt auf dem Außenplatz, auf diesem fast arenaähnlichen quadratischen Platz. Das ist wie ein Auftritt eines solistischen Priesters. Rituelle Phrasen, sehr einfach. Und dann geht es in den nächsten, den zweiten Platz, in den kreisrunden Platz. Die Umgebung wird da eigentlich wie ausgeblendet, der Rahmen wird viel intimer als auf dem Außenplatz. Und da habe ich wie einen Chor aufgebaut von 10 Muscheln. Das könnten wir kurz einspielen.
Im angelegten Tempel innen schließlich ist die räumliche Situation sehr beengt. Nur eine Handvoll Leute konnte der Hauptgottheit gegenübertreten. Die Zeremonie erreichte hier ihren dramatischen Höhepunkt, was Michael Fluri mit einem Klangbild evoziert. Vielleicht der Klang am Ende dieses Parcours das Fauchen einer Raubkatze, erzeugt auf einem Muschelhorn. Für die Pilger musste es wie die Stimme des Jaguargotts klingen. Die Gottheit spricht. Javin war demnach in der Lage, außerordentliche Sinneseindrücke zu schaffen. Eigentliche multimediale Megashows mit viel Technologie und Kunsthandwerk. Das belegen die Funde eindeutig. Doch stellt sich hier die Frage, welchem Zweck diente dieses aufwendige Spektakel? Der US-Archäologe John Rick beschäftigt sich mit genau dieser Frage. Er arbeitet seit 19 Jahren in Javin und kennt diese Anlage so gut wie kein anderer. Für John Rick ist Javin mehr als eine Tempelanlage. Sie markiert den Übergang zu einer neuen Menschheitsepoche. Der Archäologe erklärt:
"The Javin was a temple system. But this brings to mind then the idea of churches today. People go to worship. Well, that's not the case for Javin. Javin was not open to all. That's not what Javin was. Apparently, Javin is a system of buildings which are made to receive people of elite status.
Javin war keine herkömmliche religiöse Stätte, wo man betete oder Opfer darbrachte. Es war die szenische Inszenierung eines Kults, eine Bühne. Nur die Priester kannten die Geheimnisse dieses Kults. Nur sie wussten, wie man den Jaguargott zum Sprechen oder das Wasser über die verborgenen Kanäle zum Aufspritzen brachte. Sie verfügten mit dem Tempel über eine mächtige Illusionsmaschine und damit boten sie den Pilgern, einflussreichen Lokalfürsten, eine Erfahrung, für die diese keine natürliche Erklärung hatten.
Where you go through experiences and those experiences can only be explained by the idea that the priests have access to higher powers.
Die Priester überzeugten ihre Anhänger durch diese Wunder davon, dass sie mit den Göttern in Verbindung standen und sie gewährten loyalen Lokalfürsten Zugang zu diesem Kult und damit einen Sonderstatus,
You wanted to have people come into these situations in a state of wonder, and then you, a priest hierarchy, provide the explanation. And the explanation is that the priesthood can speak for the gods, and the priesthood can bring you, as a potential cult member, into that inner circle.
Die Priesterkaste in Chavin verfügte über ein wertvolles Gut, Privilegien, und sie konnte diese weitergeben. Sie konnte loyale Lokalfürsten in den Kult einweihen und ihnen damit einen Sonderstatus verleihen. Dieser Sonderstatus festigte die Position der Lokalfürsten in ihren Herkunftsgemeinden. Die Folge all dessen war die Umkrempelung der Gesellschaft, von einer egalitären Gesellschaft, in der alle die gleichen Rechte haben, hin zu einer Elitegesellschaft mit Privilegierten und Tributpflichtigen, Herrschern und Untertanen.
That's participating in a revolution of society, in a totally changing the way it functions, going from a relatively egalitarian society to a highly structured hierarchical society.
John Rick sieht darin nichts weniger als eine gesellschaftliche Revolution. Zeitlich damit zusammenfällt nicht zufällig eine Agrarrevolution. Die Menschen wurden sesshaft, lernten die Bewässerungswirtschaft und züchteten ertragsreiche Sorten. Die Produktivität stieg sprunghaft an, Überschüsse wurden generiert.
You have the potential to produce much more food than most people will eat in a year. But how do you capture that surplus? How do you make it credible that you have the right to call in the surplus? That's not an easy message to go to a farmer. I invite anyone to try this and say, okay, you've got a little bit more than you need. Give it to me. Any farmer today will say, tell me why. Give me a reason.
Doch wie kommt man an diese Überschüsse heran? Wie macht man einem Bauern glaubwürdig, dass man das Recht dazu hat? Wie erklärt man ihm, du hast mehr, als du brauchst, gib es mir? Die Antwort lautet, Chavin. Der Kult verwaltete machtvolle religiöse Symbole. Wer diese beherrschte, genoss Autorität, die göttlich verliehene Autorität, etwa Tribute einzuziehen und so auf Kosten anderer zu Wohlstand zu gelangen.
Very credible. You want to ask for a lot? We'll give you some of the symbols and the credibilities that you can use locally. But of course, you have to pass some of that on to us, because we are the cult that you now will be a member of, and you will gain your credibility through our symbols.
Diese religiösen Symbole, die Chavin erschuf, inszenierte und verwaltete, verliehen demnach ökonomische Macht. Sie brachten die Anhänger dazu, einen Teil ihrer Ernte abzugeben. Dass diese religiösen Symbole möglichst Furcht und Respekt einflößend sein mussten, versteht sich davon selbst.
Most of Chavin's symbols show animals of power: jaguars, mountain lions, harpy eagles, condors, crocodiles, serpents, perhaps anacondas or other large snakes, a whole series of very aggressive animals. But most of the most common symbols are human form, and then you see the body parts of the fierce animals. The human's mouth is a crocodilian mouth, but it has the
beak. Nicht ohne Grund zeigt die Bildsprache Chavins aggressive Tiere: Jaguar, Krokodil, Schlange, Adler. Und sie zeigt Menschen, also Priester, die die Attribute dieser Tiere tragen, als Masken oder tatsächliche Gliedmassen. Die Botschaft ist klar. Schau mich an, ich habe Klauen wie ein Jaguar, ich habe Zähne wie ein Jaguar, ich bin mit dem Jaguar-Gott verbunden, nicht wahr?
I'm related to the Jaguar now, aren't I? And so we think that this art is creating this message of that some people have direct connection or even descendancy from the gods.
Fassen wir zum Schluss diese Sendung zusammen. Erstens, eine Tempelanlage, mit der sich übernatürliche Ereignisse sozusagen auf Knopfdruck vorführen lassen, beruhend auf technologischen und kunsthandwerklichen Innovationen wie Lichteffekten, hydraulischen Systemen, Musik etc. Zweitens, eine loyale Gefolgschaft, die diese Vorführungen als Manifestation der Götter hinnimmt. Und drittens, eine ehemals egalitäre Gesellschaft, die sich in eine kleine privilegierte Elite und viele Tributpflichtige Untergebene spaltet. Da stellt sich ganz zum Schluss eine fundamentale, schwerwiegende Frage. John Rick?
The really bottom line question, the big question and the hard one to confront is for whom is the change? Was this something for the general improvement of humanity or was this something done to benefit a certain number of people? My research is directly linked to trying to answer this question cautiously because it's, you know, this is a heavy question. We're asking, is the basis of modern humanity one of self-gain or is it one of trying to help everyone? My own feeling.
Wem dient letztlich die technologische und kulturelle Innovation gestern wie heute? Allen oder nur wenigen? Was treibt die Menschen an? Eigennutz oder die Sorge um das Gemeinwohl? Es ist keine sehr erfreuliche Antwort, auf die mich all die Forschungsjahre gebracht haben. Eigennutz. Zum Beispiel lassen sich zurzeit Javins keine Verbesserungen auf dem Gebiet der Medizin beobachten, die allen zugute gekommen wären, noch auf einem anderen Gebiet von allgemeinem Nutzen. Die Priester errichteten ein Glaubenssystem, von dem vorrangig sie selbst profitierten.
So, I do think we have to look at self-interest. Very importantly, as something that was operating in Javin, and probably something that was operating at the roots of our modern society. It should not come as a surprise.
Der Archäologe John Wick über Javin und die Grundlage der modernen Gesellschaft, Eigennutz. Die Ausstellung im Museum Rietberg Zürich über die Tempelanlage von Javin ist noch bis zum 10. März zu sehen. Dort werden 200 originale Fundstücke vornehmlich aus peruanischen Sammlungen gezeigt, die meisten zum ersten Mal im Ausland.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.